Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Wir wollen heute ein Thema diskutieren, was der André und ich meinem Podcast andiskutiert hatten, nämlich ist Payment schon gelöst? Das hatten wir neulich auch auf der PEX. Und ich freue mich, dass wir hier eine große Runde haben. Und zwar Jens Plath, Mitglied der Geschäftsführung von Twint aus der Schweiz, Matthias Setzer, im Moment Advisor, früher PayPal und Facebook, also sehr starke Erfahrung im Payment. Und der liebe André. Und jetzt sind insofern drei Ex-PayPalians und der André treffen aufeinander. Mal gucken, wie da die Positionen sind. Hallo euch. Schön, dass ihr dabei seid.
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Einladung.
Jens, fängst du ganz kurz mal an und sagst, was du genau bei Twint machst.
Ja, gerne. Also Bitte. Ich bin bei Twint in der Geschäftsleitung. Das heißt, ich kümmere mich hier in der Geschäftsleitung um Themen wie Marketing, Marke, Märkte, Marktplätze und Konsumenten. Also sozusagen viel im Bereich, wie wird Twint tatsächlich von den Menschen in der Schweiz als Marke wahrgenommen und auch als Produkt wahrgenommen. Das sind so meine Themen bei Twint.
Und ganz kurz, aber Jens, Historie, auch ein bisschen PayPal, ne? Was Jochen gerade schon sagte.
Ja, also ich war 7 Jahre bei PayPal in verschiedenen Rollen, habe dort Partnerschaften geleitet und habe den Bereich P2P geleitet für die Dachregion. Und das passte natürlich auch ganz gut dann sozusagen zu Twint, weil es natürlich hier auch viel um P2P und Partnerschaften geht.
Ja, und Matthias, du bist, glaube ich, Mitarbeiter Nummer 2 von PayPal Deutschland. Oder warst du sogar Mitarbeiter Nummer 1? Ich weiß gar nicht.
Nee, nicht ganz so früh. Also ich war Nummer 3 in Deutschland und okay. Nummer 5 in Europa war damals die Nummer, genau. Je nachdem, wie du es genau zählst. Also es waren sehr, sehr früh und da war auch der andere noch Contractor oder Mitarbeiter. Also es war einfach die ersten Tage. Wir haben die ersten Holztische aufgestellt im eBay-Büro hinter den Grafikdesignern in der Ecke und haben angefangen, das Thema Payments da anzugehen, zu verstehen.
Im berühmten Keller von eBay Deutschland, ja. Ja, dann sag mal, was du jetzt aktuell machst, bitte.
Genau, ich mache immer noch Payments. Ich fand das damals so spannend, dass ich dabei geblieben bin und mache immer noch Fintech. Also ich bin im Moment in Advisory und Berater, aber auch in Company-Builder-Rollen unterwegs mit 2 großen Investmentfonds in den USA. Der eine ist im Bereich Activist-Investing unterwegs und der andere ist mehr ein Company-Builder, klassischer VC-Fonds, das Alicorp von Kevin Ryan. Überlegen wir aber auch wieder operative Rollen zu machen, weil das klassische Bauen und Bilden und Leute managen macht mir schon sehr viel Spaß. Gerade eben nach Erfahrungen auch. Ich war letzte Jahre bei Meta, bei Facebook, habe da viel gelernt, mal auf der zum Teil auch Anbieterseite. Meta hat ja so Ambitionen auch im Payment was zu bewegen, aber eben auch schlichtweg ein sehr, sehr großer Merchant. Und davor eben bei Naspers, das ist der eine Teil, der noch nicht erwähnt wurde, für PayU, sehr viel Merchant Markets, Indien, Brasilien, Indonesien und so weiter, auch Facebook sehr global. Und davor eben die 12 Jahre bei PayPal.
Alles PayPal-Mafia, by the way. CEO von Naspers, unser ehemaliger Kollege und mein ehemaliger Chef, Laurent Lemoyle. Bei Facebook.
Stefan Castrell.
David Marcus. Genau, David Marcus. Also die zweite oder dritte.
Geht zurück bis Dan Levy und so weiter. Also das geht ganz weit in die Vergangenheit rein. Da ist ein ganz tiefes PayPal-Netzwerk.
Ja, x-te Generation der PayPal-Mafia.
Ja. Und ich meine, selbst André ist ja, wenn man es genau nimmt, der hat's ja nur vermieden, den Arbeitsvertrag zu kriegen, was die Produktintegration und Leistung betrifft, mit Giro Pay und Starfinanz und so weiter. Eigentlich ist er ja ein bisschen blau, oder?
Ja, ich würde sagen, diese HKS-13-Farbe habe ich schon irgendwie die ersten 13 Jahre jedenfalls meines Lebens in mir gehabt. Und ich glaube aber, die Erfahrung, Matthias, auf die du gerade anspielst, in der Tat, das hat mich ja auch ein bisschen in das Payment reingezogen, als ihr damals nach Europa kommen wolltet, nach Deutschland kommen wolltet. Und wir damals ja im Grunde genommen für euch, für PayPal, damals immer noch eigentlich für eBay, weil PayPal kannte ja eigentlich in Europa gar keiner, dieses Thema Giropay, ja, aus der Starfinanz aufgebaut haben. Das hat mir ganz, ganz andere oder die Augen auf eine ganz andere Art und Weise geöffnet, ehrlich gesagt. Und nachdem Arnulf ja dann irgendwann auch den Schritt zu euch gemacht hat, nachdem er ja auch vorher bei Starfinanz war und wir das gemeinsam ja gemacht haben, habe ich ja dann irgendwann auch den Schritt aus der Sparkassenfinanzgruppe rausgemacht, weil ich dann gelernt und gemerkt habe, dass man auch mal andere Sachen machen kann. In der Tat, aber nach 3 Linden hat es mich dann nie verschlagen.
Bevor jetzt hier irgendwie 4 grauhaarige Männer vom Krieg erzählen, lass uns doch
jetzt zur Not ein Strähnchen. Jetzt ist nicht so
grauhaarig. Naja.
So, Matthias. Lass uns doch mal über aktuelles Payment reden. Also wie gesagt, das Thema ist Payment gelöst? Und wenn wir mal nochmal zurückdenken, Matthias, als du damals ganz früh im Keller von eBay deinen Schreibtisch aufgestellt hast, da war es so, dass Hauptzahlmethode, und das habe ich neulich auch bei der PEX erzählt, primär Nachname und Vorkasse war. Genau. Und so eine Massenzahlmethode.
Sogar papierbehaftete Überweisung.
Ne? Und, das war noch nicht mal eine Überweisung. Und das auch, genau. Und so eine massenhafte Zahlmethode, bequem im Internet bei internationalen Plattformen zu bezahlen, gab es nicht. Es gab zwar Kreditkarte, aber für die Masse das nicht. Insofern ist Payment doch so ein Stück weit schon gelöst. Wie guckst du auf dieses Thema drauf?
Also ich habe die These vertreten, also ja, ein Stück weit ist es gelöst. Und natürlich ist das Glas, wenn man so will, halb voll und es ist sehr viel passiert. Wenn man sich anguckt, dass inzwischen sogar die Amerikaner immer weniger Magstripe und immer mehr Apple Pay und Google Pay und Ähnliches benutzen oder mit PayPal QR-Codes bezahlen, kann sie jedem CVS-Store inzwischen machen, hat sich natürlich sehr viel getan. Ja, und ich habe gerade einen ich wohne in Flatiron mitten in Manhattan und habe gerade von dem Shop ein großes Klarna Logo gefunden, weil die jetzt auch In-Store Payments machen, habe es dann Sebastian per WhatsApp geschickt, weil er dachte, wow, ja, da ist ein Klarna Logo mitten in direkt am Union Square Markt, ne, wo ich mir dachte, okay, da hat sich schon viel getan, klar. Auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, je nachdem, wie wir es aufdröseln. Erstens kann man die geografische Brille aufsetzen. Da ist noch sehr viel zu tun in weiten Bereichen der Welt. Es ist ja mal knapp der halbe Planet überhaupt erstmal online. Ja, also da kann man schon die ganz fundamentalen Makrodaten ansetzen. Dann ist noch viel, ja, dank PIX zum Beispiel, Brasilien als Vor-PIX waren 30-40% hatten nicht mehr ein Bankkonto von Brasilianern. Jetzt sind es noch 15%, die keins haben. Also da ist viel passiert, aber immerhin, 15% haben noch kein Bankkonto. Ja, und das ist eine der 10 größten Volkswirtschaften der Welt. Dann kann man natürlich auch rübergehen und sagen, die Amerikaner, ja, ich mache es aus wo ich gerade wohne, die Fraud Rates im klassischen Kreditkartenbereich sind immer noch gigantisch hoch. Wir reden davon teilweise mehr an Prozent. Ja, die schlucken das halt, weil das Gesamtmodell funktioniert, weil die Issuer-Fees entsprechend hoch sind und so weiter, aber das ist immer noch enorm viel, was man tun muss. Ich kann immer noch nur an manchen Stunden echte Realtime-Überweisungen zu manchen Banken machen in den USA. Das klappt mir nicht. HSBC hat 5 meiner Überweisungen verschluckt, $30,000 nach Europa, einfach weg. Die haben 6 Monate gebraucht und 300 Faxe hin und her geschickt. Das war so eine kleine Bank wie eine deutsche Bank. Ne? Also grenzüberschreitender Zahlungsverkehr ist das Stichwort, wo noch ganz viel zu tun ist. Ja, auch in Deutschland. Ne? Digitalisierung, Terminaldurchdringung, wie schnell kann man gehen, wie funktioniert es mit den Daten? Also ja, viel passiert, aber inklusive jetzt aus Erfahrung und weltweiter Brille und Use Cases und Fraud und Risk Management Sicht, regulatorischer Sicht, würde ich sagen, ist noch super viel zu tun. Also wir können dann noch in ganz viele Startups investieren und Firmen bauen. Da ist noch ganz viel los.
Das ist gut zu hören. Jens, wie ist deine Sicht drauf?
Also ich glaube, ich verstehe, woher du kommst. Gerade als ich sozusagen bei PayPal rausgegangen bin, hatte ich auch das Gefühl, so ein bisschen, ja, eigentlich ist das doch jetzt gelöst und wir verwalten jetzt eigentlich nur noch das, was wir da machen. Dann bin ich in die Schweiz gekommen und habe hier nochmal, obwohl das vom Ansatz her ja gar nicht so viel anders ist, habe ja aber nochmal erlebt, was da noch drin ist, wie stark Payment den Alltag der Menschen tatsächlich verändern kann, wenn man es denn wirklich ja all diese Visionen auch mal umsetzt oder auch nur in Ansätzen umsetzt, die ja schon seit Jahren und Jahrzehnten schon fast umhergehen. Ich wenn ich jetzt hier sehe, wie in kürzester Zeit, also in wenigen Jahren, Twint gibt es in der Schweiz seit am Markt in der heutigen Form seit 2017 etwa. Das sind also ein paar Jahre und der ganze Alltag von den Menschen hat sich verändert. Man zahlt das Taschengeld mit Twint, eben nicht mehr Cash oder auch keine Überweisung. Das läuft mit Twint. Wenn ich mit Freunden ausgehe, dann ist Twint immer dabei, weil einer teilt die Rechnung auf, die anderen.
Ich brauche es inzwischen für einen Skiurlaub.
Ja, absolut. Ja, also selbst wenn Matthias Setzer das schon nutzt, dann muss da schon was dran sein. Es ist also wirklich sozusagen von morgens bis abends begleitet mich das. Das sehen wir daran, dass die Nutzungsfrequenz ist extrem hoch. Wir machen einen Großteil unserer Transaktionen stammen von Leuten, die Twint mehr als täglich benutzen, also mehrmals täglich teilweise. Und das ganze Jahr hindurch. Das ist wirklich erstaunlich. Wir haben inzwischen die Kreditkarten überholt. Wir sind auf gutem Weg daran, immer weiter zu wachsen. Das heißt also sozusagen zur stärksten Zahlart. Wir sind bereits die stärkste Zahlart im E-Com und im P2P-Bereich, aber wir wachsen eben am stärksten im stationären Handel, im Supermarkt, ganz klassisch, ja, an der Kasse und gewinnen da sehr viel Marktanteile. Und das Interessante daran ist eben, erstens, mit welcher Geschwindigkeit in einem eigentlich reifen Markt das stattfindet. Und dass es eben am Ende nicht darum geht, dass wir jetzt irgendwie eine tolle neue Technologie reingebracht haben, die alles nochmal auf den Kopf stellt, sondern es ist eigentlich das Ökosystem, was wir sehr konsequent umgesetzt haben, zwischen also den Banken, zwischen den Händlern und Acquirern und verschiedenen Technologiepartnern, was das eigentliche Geheimnis dahinter ist, dass das so gut gelungen ist. Und das Ganze noch gekoppelt mit einer Marke, die extrem beliebt ist in der Schweiz. Also wir sind in allen Markenstudien auf den vorderen Plätzen von allen Marken, die in der Schweiz verfügbar sind. Und das für eine, das wie gesagt innerhalb weniger Jahre. Und das zeigt mir, dass das Thema Payment vielleicht sozusagen, wenn wir an Core-Payment denken, in unseren Breitengraden einigermaßen gelöst sein dürfte, dass aber an Innovationspotenzial trotzdem noch sehr, sehr viel vor uns liegt. Denn ich habe immer noch das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen, all die Visionen, die wir so haben, auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Und jetzt schon sehen wir, dass der Impact enorm ist auf den Alltag.
Darf ich mal kurz einhaken? Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ich letzte Woche auf der PEX-ID auch genauso verstanden habe. Also das, was ihr sagt, verstehe ich total. Das, was ihr auch, was Matthias sagte und Jens, was du gerade am Beispiel von Twint klar gemacht habt, ist mir auch total klar. Das ist gerade ein Execution-Game und das ist kein Innovations-Game mehr. Da finde ich, ist ein kleiner Unterschied drin. Wenn ich mich zurückentsinne, Matthias, wenn wir auf Giropay-Gründung und damals PayPal-Einführung in Deutschland zurückgucken, dann ging es um die Ablösung von analogen Prozessen auf der einen Seite und vor allen Dingen ging es ja darum, den Auktionsprozess auf eBay zu beschleunigen. Und da war halt das ganze Thema Bezahlen mit der längste Prozess. Und das heißt, da mussten wir halt irgendwo eine komplette Kette schaffen. Das heißt, irgendwie aus der Auktion heraus direkt das Ding triggern, die Zahlung triggern, sofort eine Zahlungsgarantie, wenn ihr euch an den Begriff erinnert, aussprechen.
Käuferschutz wurden in Deutschland erfunden.
Genau, damit danach sofort wirklich rausgeschickt werden kann. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch jetzt, Jens, was du gerade beschreibst bei Twint. Das, was ihr tut, sind, glaube ich, Dinge, die, wenn wir uns zurückentsinnen an die Dinge, die du bei PayPal gemacht hast, die ein Holger bei PayPal gemacht hat, die Matthias bei PayPal gemacht hat, damals schon auf dem Tisch lagen. Ob das jetzt QR-Code-Payment in Oldenburg war, ob das irgendwelche anderen P2P-Dinge waren, die ihr eingeführt habt. Das sind ja alles keine Dinge mehr, die wir neu entdecken oder neu erfinden. Ich habe mich, als ich Jochen die Frage gestellt habe im Podcast vor ungefähr 4 Wochen, habe ich mich halt eher gefragt oder habe ich mich zurückversetzt nochmal ein bisschen in die Zeit, so 2010, 2011. Wenn ihr euch erinnert, da war der App Store gerade da, da ging es gerade los mit den ganzen neuen digitalen Diensten, mit Marktplätzen. Da suchtest du wirklich richtige Lösungen und da hatte ich das Gefühl, es müssen Innovationen entstehen. Da sind halt Marktplatz-Payments entstanden, da ist das ganze Thema Peer-to-Peer-Payments auf eine andere Art und Weise entstanden. Vielleicht bin ich da auch zu blauäugig, dass das damals auch nur eine Execution-Sache war.
Jein, ne?
Ja,
also gerne einhaken. Ich gehe mal rein an das Stelle. Das ist super spannend und ganz, ganz spannende Frage. Also, ich bin sehr scheu, was das Thema, was den Begriff Innovation betrifft, weil ich der Meinung bin, ganz echte Innovationen sind relativ selten. Jetzt kann man fragen, was ist eine echte Innovation und wo geht man da an? Also so Erfindung des Halbleiters oder nicht, oder ist ein Formfaktor das, oder dass Apple damals die auswechselbaren Akkus weggelassen hat und deswegen größere Akkus bauen konnte, deswegen Bildschirm konnte und dann die ganze Revolution losging, Nokia ging pleite. Na, also die Frage ist, wo gehst du rein an der Stelle? Und ein Datenpunkt, Giropay hat die Überweisung digitalisiert und die Kollegen von Sofort und so weiter. Ne? Aber die Überweisung war da. Die Regeln, die Rails darunter waren immer schon Deutsche Bank und Sparkasse und Co. Ne? Auch bei einer Kreditkarte. Wir haben im Grunde die 16-stellige Nummer durch einen Token ausgetauscht, was schon ein gedruckter Token war, ist halt jetzt mit Hashcodes verschlüsselter sicherer Token. Ne? Aber es ist ein Token. Ne? Was ist da die echte Innovation dahinter? Auf der anderen Seite, wenn ich es andersrum war, natürlich, ich habe es gerade gesagt, ne? die Geschwindigkeit, mit der heute Sachen verschlüsselt werden, die Formfaktoren, die Einfachheit, ne? die berühmten Uber-Zahlungen, als die Zahlungen mal komplett aus dem Prozess verschwand, aber eben im Hintergrund trotzdem in einer ganzen Komplexität und Brillanz abgewickelt worden, dass kein Konsument und kein Händler es je gesehen hat, schon genial. An der Stelle glaube ich, wenn du jetzt, ich gehe mal in einen anderen Bereich rein, sei es Fraud Management, ne? Security Team. Da haben wir noch gar nicht verstanden, was wir alles machen können mit Bereich Machine Learning, mit Advanced Modeling, was der Datenschutz hergibt, was Regulierung erfordert, ne? Um da gute Lösungen zu machen, wo du vielleicht auch dann irgendwann im Bereich Underwriting und so weiter reinkommst. Ich gebe dir einen anderen Bereich, wo ich denke, wo noch sehr, sehr viel Innovationspotenzial in deinem Sinne dann vielleicht sogar ist, es B2B. Ne? Da wird sich die ganz Großen schaffen es dann, ja, die schicken sich wirklich ihre Cybers-Messages hin und her und so weiter, aber die
Swift, ich sage Swift,
Swift, sorry, Swift, die Konferenz.
Genau. Swift, sorry, Jetlag, heute Morgen erst.
Gleicher Camp.
Swift. Also, aber dann drunter wird ganz schnell gefaxt und angerufen und da gibt es dann ganz komische Lösungen. Ne? Und das geht runter bis zum kleinen Arzt. Ich schaue mir gerade auch in den USA Lösungen an, wo auch Kliniken und Arztpraxen, die schon mehrere Millionen Umsatz machen, von der JP Morgan nicht bedient werden. Ja, und dann irgendwie rumstümpern mit kleinen Bezahllösungen und Schwierigkeiten und Accounting-Software und Reporting und so weiter. da können wir schon noch echt viel machen. Ist das jetzt Evolution oder Revolution? Weiß ich nicht. Dass wir damals PayPal in den Markt gekriegt haben, fühlte sich nach Revolution an, war aber schlichtweg 10 Jahre harte Arbeit. Na? Also
kann ich da mal dazwischen gehen? Wenn ich mir Jens Zahlen anhöre mit mehreren Transaktionen pro Tag, dann ist es ja weit über dem hinaus, was beispielsweise heute die Debitkarten in Deutschland machen, wo man sagt, das ist ja eigentlich gelöst, weil das sind einstellige Transaktionen pro Monat pro Karte und nicht pro Tag. Also insofern zeigt das ja schon mal, da ist ein bisschen mehr dahinter, eine größere Adaption. Und kann quasi die nächste Welle der Payment-Adaption und der Payment-Lösung nicht vielleicht eher vom Handel kommen? Also du hast das Uber-Thema erwähnt, Matthias. Wenn ich mir anschaue, warum ist PayPal überhaupt groß geworden? Nicht, weil PayPal irgendwie toll war, sondern weil eBay ein Problem gelöst bekommen hat und dann einfach ihre Tochter da nach vorne geschoben hat und besser integriert hat. Das Ähnliches habt ihr bei Meta gemacht. Und wenn ich mir anschaue, was Shopify macht, mit Shopify Payment macht, das ist quasi nochmal die nächste Stufe, wie ich End-to-End einen Marktplatz oder eine Software, eine Shop-Software, Payment, ein Fulfillment End-to-End für SMEs anbiete und da deren Painpoint wegnehme, weil ich habe ja nicht nur einen Payment-Painpoint, ich habe ja auch einen Shop-Software-Painpoint etc. und will eigentlich nur verkaufen. Und mit dem anderen Mist will ich nichts zu tun haben. Also ist Payment vielleicht noch, muss das noch tiefer integriert und in die vor- und nachgelagerten Prozesse werden?
Absolut. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir hier beobachten und das, was ich auch in vielen anderen Ländern beobachte. Die Digitalisierung, ich glaube, da sind wir uns alle einig, die ist noch lange nicht gelöst. Also die Digitalisierung, auch der Alltagsroutinen geht immer weiter voran und hat wahrscheinlich niemals wirklich ein Ende, ist niemals fertig. Und Payment spielt immer eine große Rolle in diesen Digitalisierungsprozessen. Wenn ich mir diese ganzen Innovationen, auch was Matthias angesprochen hat, also ein Uber, ein eBay, diese ganzen Marktplätze sind am Ende nicht möglich, ohne eben die entsprechenden Payment-Innovationen oder sagen wir Konfigurationen, Integrationen, die dafür notwendig sind. Und insofern, ich glaube, Payment ist ein entscheidender Innovations-Enabler, weil ich eben viele Prozesse sozusagen von der Bezahlung, von der Transaktion aus entwickeln muss, damit sie funktionieren und damit sie eben sehr schlank und sauber funktionieren, gerade wenn ich an Alltagsroutinen denke. Das sehen wir auch, wenn wir jetzt zum Beispiel nach Asien gehen und dort die Super-Apps dort anschauen. Am Ende, das, was die tun, ist ja Digitalisierung von Alltagsroutinen, ja, also Food Delivery, Car-Hailing oder wie auch immer, Moped-Hailing und so weiter, Tischreservierung und so weiter, sind alles Dinge, die jetzt erstmal Alltagsroutinen sind, die aber sozusagen neu eben deswegen gelöst werden können, weil Payment integriert ist. Und deswegen kommt es eben genau auf diese Integration von Payment an. Und das wird selbstredend auch nie wirklich fertig sein, sondern wird immer weitergehen.
Völlig verstanden. Und wenn ich weiß nicht, ob du den Vortrag gesehen hast vom Alex Graf letzte Woche auch auf der PEX, wo er das Video gezeigt hat von der älteren Dame in China, die auf TikTok geshoppt hat. Das ist ja schon krass gewesen. Ne? Und da ist das Thema Payment ja einfach auch wirklich einfach ein Bestandteil da drin, den du, Matthias hat das Uber-Beispiel vorhin, was wir ja alle immer noch im Kopf hatten, als Beispiel genannt, das ist auf die Spitze getrieben. Ne? Und ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass Payment, das haben wir ja auch gerade am Thema Giropay, PayPal, eBay schon klar gemacht, halt immer ein super entscheidender Punkt, das hast du auch gerade gesagt, zum Thema Prozess, entweder Prozessabschluss oder nächster Prozessschritt ist. Ne? Weil ohne, dass du halt irgendwas bezahlst, kriegst du halt irgendwie, keine Ahnung, keine Ware oder kriegst du wie eine Mahnung, wenn du nicht bezahlt hast oder was auch immer. Da ist immer irgendwie ein Trigger dahinter. Ich frage mich halt so ein bisschen und auch total verstanden, B2B, auch Haken hinter. Gerade auch in eine Firma investiert, die das ganze Thema macht und habe am Wochenende gerade wieder so eine schöne Erfahrung gehabt, dass ich für meine Frau Zahnarztpraxis der Hobby-CFO bin nebenbei, vergessen habe, über ein Jahr ne, irgendwie Umsätze abzuholen. Plötzlich merke ich so, Open Banking ist fucking Open Banking. Du kriegst 90 Tage Open und nicht irgendwie ein Jahr. Also du merkst, da sind ganz viele Dinge noch nicht wirklich so richtig gelöst, auch gerade im B2B. Aber noch einmal ganz kurz die Frage Richtung Konsumenten. Und Jens, ich glaube, ich würde mich freuen, wenn ich so etwas wie Twint auch in Deutschland erleben könnte. Ne? Also, dass einfach so etwas noch viel mehr in meinen Alltag reinkommt. Ich habe ein bisschen das Gefühl, ich habe es für mich so mehr oder weniger gelöst, weil ich einfach PayPal für Peer-to-Peer benutze und weil ich halt ansonsten einfach mein Apple Pay auf der Karte benutze. Aber kommt irgendwas, seht ihr irgendwas kommen und nicht in anderen Märkten, wo wir etwas Bestehendes exekutieren, sondern wirklich auch für uns, was auf uns zukommt, weil das war nochmal Erinnerung, war so ein bisschen der Trigger, weil ich sagte, ey, ich sehe gar nichts mehr, was sich für mich erneuert. Seht ihr irgendwas auf uns zukommen?
Das ist die Frage, weißt du, André, ich habe gerade nachher so gesagt, dass, weil, und Jens hat das Beispiel Marktplätze zusammengefasst. Ne? Mhm. Ein gewisser Jesus hat vor 2000 Jahren Geldwechsler aus dem Tempel geschmissen. Ne? Das war ein Marktplatz. Und da spielt die Geld immer schon eine Rolle. Und da gibt's Bild, berühmtes Bild aus Niederlanden, der Geldwechsler und Sin Fru oder wie immer das heißt, ne? Wo man sieht, Mittelalter und so weiter. Also den Zusammenhang gibt's seit Tausenden von Jahren. Das ist das Lustige dran. Ja, Marktplätze und Geld und Payment, Geld, Payment ist so eine Horizontalfunktion auf einer volkswirtschaftlichen Ebene, ne? Und die ermöglicht unglaublich viel. Das ist dieser Kleber, diese Funktion, die ganzen wirtschaftlichen Transaktionen überhaupt ermöglicht, von ich kaufe mir ein Atomkraftwerk bis ich fahre mit dem Uber-Taxi, ne, in der Hinsicht. Und da ist natürlich Payment so unglaublich schön horizontal. Übrigens auch, was man in Deutschland, glaube ich, manchmal unterschätzt, sowohl bei Payment als auch bei zum Beispiel Machine Learning, was ja auch eine riesige horizontale Funktion ist und ganz viele andere Technologien ermöglicht. Und ich sage das deswegen, wenn ich jetzt wieder um Ländervergleich mache und was Jens gerade gesagt hat mit der Schweiz, mit Twint, guck dir in Brasilien an. Ja, zwischen, wann war es, Oktober, November 2020 und dann 2021 ist Pix von 0 auf 100 plus Millionen Nutzer geschossen. Inzwischen ist es Daily Usage für die meisten Brasilianer.
Ganz kurz, ne, für die Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, das ist die Zentralbankwährung, wenn du so willst. Also das Pendant zum digitalen Euro, wenn man das mal ganz kurz auf Deutschland mappen will, ja? Ein bisschen.
Vielleicht das Pendant zu Instant Payment eher, ne? Oder?
Ja, es ist ein bisschen zwischen Twint und Giropay sozusagen. Es ist überweisungsgetrieben, Real-Time-Payment, aber mit einer schönen Mobile-App. Also wahrscheinlich ist es eine zentralbankgetriebene Lösung von Twint mit Überweisungsbackern. Also irgendwo so würde ich es beschreiben. In Indien UPI, in Europa grundsätzlich eine ähnliche Infrastruktur vorhanden. Aber mein Punkt ist, wie auch Jens vorher gesagt hat, diese Innovationszyklen werden tatsächlich immer schneller. Jetzt ist aus anderer Sicht an dich, ist das jetzt eine Innovation oder Revolution? I don't know. Ein Stück weit ist es mir auch egal, wie du es genau nennst, aber es sind riesengroße Veränderungsprozesse, die da nach wie vor stattfinden und die uns immer wieder treffen. Sind wir jetzt in Deutschland davor, das hinzukriegen? Deutschland, wir machen Sachen ein bisschen vorsichtiger, ein bisschen langsamer. Das hat man auch bei PayPal-Adaptionen und bei anderen gesehen. Deutschland braucht länger und dann schlägt es sehr, sehr stark um. Ne? Andere Länder sind da ein bisschen linearer sozusagen in ihren Veränderungsraten. Ich bin mir aber auch sicher, dass hier noch viel passiert. Gerade auch, wenn du sagst, man sieht auch vor 5 oder vor 10 Jahren, wie schwierig war es in Deutschland, mit Kreditkarte zu bezahlen. Inzwischen gibt es tatsächlich eine ganze Menge von Geschäften, die sagen, cashless only. Ne?
Aber auch vielleicht auf deine Frage, André, ich glaube, es sind wirklich die vielen kleinen Dinge. Ne? Also ein Use Case, der durch oder mit Twint eben sehr groß geworden ist, ist das digitale Parkieren, sagt man in der Schweiz. Ja? Jetzt ist es so, kaum jemand zahlt hier noch irgendwie in Cash oder mit Karte geht sowieso nicht am Parkingmeter, am Parkplatz. Das läuft alles digital. Und es sind, glaube ich, mehr als die Hälfte aller Transaktionen, die bereits digital laufen. Und das heißt alles über Twint. In Deutschland sind wir, zumindest die letzten Zahlen, die ich mal gesehen habe, sind wir da irgendwie bei 15% oder sowas. Das heißt also, die größte Anzahl der Parktransaktionen sind immer noch mit Münzgeld. Und das macht schon, also zumindest in der Situation, wo man im strömenden Regen dann versucht, den Parkautomaten zu finden und dann das passende Kleingeld nicht hat, macht das schon einen sehr großen Unterschied. Das mag jetzt technologisch, wie gesagt, keine große Sache sein, ja. Aber darauf kommt es, glaube ich, eben nicht an. Es kommt darauf an, ob es sozusagen für den Konsumenten, die Konsumentin, einen Unterschied im Alltag macht. Und das sind die eigentlichen Innovationen.
Zum Thema Parken, Jens, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist immer noch eine Herausforderung, aber noch eine größere Herausforderung habe ich mittlerweile, wenn ich an solche Parkautomaten komme, die Karte akzeptieren, aber irgendwie dieses NFC-Pinpad so in den Automat drin haben, sodass ich mit meiner Uhr irgendwie nicht rankomme. Da hat man auch nicht an moderne Zahlungsformen gedacht, sondern eher so ein bisschen an die klassischen Münzen. Da hilft natürlich sowas wie ein QR-Code bei euch viel mehr, wo eben auch dann ein anderer Formfaktor genutzt wird und eben man von der klassischen Karte weggeht. Wie seht ihr denn die Formfaktoren? Ist überhaupt die Payment Rail ein Blockierer oder ist die Payment Rail ein Enabler? Also wenn ich mir Brasilien anschaue mit Instant Payment, da scheint es ja wohl die Payment Rail ein Enabler gewesen zu sein. Seht ihr da Innovationen?
Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, stark zu unterscheiden zwischen quasi dem dem darunterliegenden Payment Rail Layer und das, was ich immer Experience Layer nenne, also praktisch die tatsächliche Kundenerfahrung, die da oben drauf gebaut wird. Am Ende funktioniert Twint aktuell über ein SIG4 Rails, das heißt also, das Settling wird über eine ganz normale Überweisung gemacht, die noch nicht mehr instant ist. Aber das Erlebnis für den Kunden ist ja heute schon instant. Wenn ich jetzt Geld jemandem schicke, dann hat derjenige das Geld sofort zur Verfügung, kann damit weiterarbeiten. Das ist quasi instant oder das Erlebnis ist instant.
Insofern, die Valuta ist instant, Erlebnis ist
ja, instant. Genau. Insofern, glaube ich, spielt wahrscheinlich oder wird wahrscheinlich die Bedeutung der Rails, die unten drunter liegen, tendenziell überschätzt. Natürlich macht es sehr viel Sinn und wir können auch, glaube ich, noch mal eine Menge Verschiebungen im Markt, in Europa, in der Schweiz auch, und in vielen anderen Ländern erwarten, wenn wir jetzt uns Richtung Instant und noch mehr Account-to-Account-Payments bewegen oder vielleicht sogar mal Richtung digitales Zentralbankgeld bewegen. Aber wir müssen weder darauf warten, um die Alltagsinnovationen zu bringen, noch wird es diese Alltagsinnovationen sehr stark verändern. Es wird eher die Art und Weise, wie das Ökosystem dann zusammenarbeitet, verändern, wenn man an das ganze System aus Interchange und Scheme Fee und so weiter denkt. Das heißt, hier wird es im Hintergrund eine starke Verschiebung geben, aber das ist mehr oder minder unabhängig von dem Konsumentenerlebnis.
Matthias, wie guckst du genau in dem Kontext da drauf? Weil du kommst ja jetzt aus der amerikanischen Sicht, wo Karte galore ist und alles nur Karte, und schaust auch mit deinem Hintergrund aus Europa natürlich da auch drauf, dass Account-to-Account-Payments da so ein bisschen reingehen können. Ist das ein europäisches Phänomen oder sind die Amerikaner letzte Bastion vom Kartengeschäft?
Naja, ja, also ganz spannende Frage. Zwei Beispiele dazu. Sehr, sehr spannende Frage. Ne? Also ich sage nur FedNow. Seit Juni letzten Jahres gibt es ein großes Real-Time-Payment-System. Da sind jetzt irgendwie 400 Banken schon drin in den USA von 4.700, aber es sind halt auch die ganz Großen mit dabei. Insofern ist das eine spannende Frage, wie sich das durchsetzt. Dann haben die Amerikaner, ich habe gerade eine Statistik gesehen, dass irgendwie 41% der Amerikaner im Tagesumgang überhaupt kein Bargeld mehr benutzen, ne? Also komplett digital sind. Das ist ganz massiv am Abnehmen. Die jüngeren Generationen wollen keine Kreditkarte. Ne? Deswegen benutzen die alternative Bezahlungsmethoden, Debitcards. Und also ich habe gerade mit einem Unternehmen in Los Angeles gesprochen, der macht das mit optischer Erkennung. Du läufst halt in, die hat über 1000 Restaurants inzwischen angeschlossen, wo du einfach ins Geschäft reingehst, das Ding scannt dich. Frage Datenschutz, aber die Leute wollen das, die haben dann Opt-in gemacht, die haben sie vorscannen lassen und damit bezahlst du. Ne? Und dahinter steckt ja ein Debitcard. Ganz bewusst keine Karte, und das ist ganz bewusst so gemacht, damit die auch kostenmäßig effizienter sind. Also ich würde sagen, ja, die USA hat einen riesengroßen Kreditkartenmarkt. Brasilien war übrigens der zweitgrößte nach dem Umsatz. Ne? Und trotzdem können in solchen Ländern dann riesige Veränderungen und Shifts stattfinden. Ich sehe jetzt bei einem FedNow nicht, dass es so eine sprunghafte Veränderung wird, wie jetzt Jens das in der Schweiz beschrieben hat, mit Twint und hinbekommen hat, oder wie es in Brasilien oder Indien passiert ist, auch weil da die Regierungen anders angeschoben haben. Darf man auch nicht vergessen, also das Ökosystem-Play in den beiden Ländern wurde natürlich von den Zentralbanken und den entsprechenden Finanzministerien sehr, sehr stark angetrieben. Aber selbst die USA, nee. Also FedNow ist im Grunde in der gleichen Kategorie wie Real-Time-Überweisungssysteme, mobilgetrieben. Nimm Cell, nächstes Beispiel, ne, gehört den amerikanischen Großbanken im Grunde, das ist ein P2P-Payment-System. Die haben inzwischen an die 100 Milliarden Volumen abgewickelt, als Jahresvolumen. Ne, die sind größer als Facebook Messenger Payments und die sind größer als PayPal mit Venmo, was ja der große im amerikanischen Markt ist. Ne. Cell ist Nummer eins in dem Bereich.
Und insofern. Das ist auch eine Success-Story.
Konto zu Konto.
Genau.
Ja. Aber das ist also auch
ein
bisschen Amerikaner fällt.
André, ich hatte dich unterbrochen.
Ja, und total ähnliche Frage und vielleicht aber noch ein bisschen weitergehend und vielleicht ein bisschen provokanter. Wir reden gerade ganz, ganz viel über das Thema Account-to-Account und Jens hat es auch gerade beschrieben, Twint basiert auf Überweisungen. Du hast es gerade beschrieben, Matthias, bei Cell, die das Gleiche tun. Sind die Verlierer in dieser ganzen Entwicklung über kurz oder lang Visa und Master? Also merken wir, dass die Bankeninfrastruktur, die Banken-Rails, die Instant-Rails, die von den Banken jetzt in Europa schon länger und jetzt mehr und mehr um die Welt gebaut werden, die zukünftige Infrastruktur sind und ist?
Also wenn ich mit den Netzwerken immer spreche und gesprochen habe und über die letzten Jahre, man erfährt sehr oft, also alle großen Netzwerke haben immer in allen Pitches, die ich mitgekriegt habe, wo ich auf der anderen Seite vom Tisch saß, immer ihre Banken- und Open-Banking-Kompetenz betont, mehr und mehr. Na, bis hin zu dem Thema, das sagt kein nicht, wer es war, aber es haben sogar Einzelne vorgeschlagen, wir fangen erstmal mit dem Bankthema an. ja, und so weiter. Also da ist eine Riesenveränderung, die stattfindet. Ich glaube, die haben zumindest auf Strategieebene, auf Vorstandsebene, auf Senior-Management-Ebene verstanden, dass sich da ganz gewaltig was verändert. Zweiter Punkt, und bin gespannt, wie auch Jens und wie ihr das seht, solche Sachen wie, nimm Amex, ne? Die haben sich ja sehr klar, würde ich sagen, in die Ecke rein bewegt und genießen die Ecke auch. Und vielleicht ist das als Shareholder sogar eine gute Ecke. Die machen halt High Value. Ne? Das sind sehr vermögende Leute im Schnitt. Das gibt es hoch zu den Black Cards und so weiter. Du zahlst ein paar hundert im Jahr, ein paar tausend im Jahr für deine Karten. Das ist ein unglaublich guten Service. Kein Chargeback-Problem, kein Service-Problem. Schicken dir die Karten, alles super, funktioniert, nie ein Decline. Ne? Meine Lufthansa-Karten kriegen zum Beispiel keine Starbucks-Zahlung in den USA hin. Für $8 muss ich anrufen, dass ich überraschenderweise als Lufthansa-Kunde geflogen bin. Original-Stories. Ne? Horncircle-Karten für $8 declines. Meine Amex declined nicht. Punkt. Null. Gibt's nicht. Ne? Und an der Stelle, was ich sagen möchte, da ist so eine Lösung. Jetzt bin ich halt eher auch in der Kategorie drin als High Spender und so weiter. Und dafür ist die Karte super. Der 25, ich würde sagen, mache ich im Leben nicht. Ne? Aber Amex positioniert sich halt so High-Value-Payment, Rich, Prestige und so weiter. Und das mag eine Nische sein. Das mag so, ich glaube, der Markt segmentiert sich hier stärker. Und natürlich die klassische Welt der Kreditkarten, ja, das ist vorbei. That train has left the station.
Wobei, ich würde nicht sagen, dass es erst erkannt wurde auf Senior-Management-Ebene. Guck dir Vocalink in UK an.
Ja, ja.
Die machen schon Akquisition in dem Bereich und gehen ganz strategisch in diesen Markt rein. So strategisch, dass man befürchtet,
versucht
dass
die Blattakquise in den USA, ne, durch Visa.
Exakt, genau. Dass man befürchtet, dass die etablierten Player im Bankenzahlungsverkehr vielleicht da mal wieder den Lead verlieren, weil die großen Kartenplayer einfach da strategisch reingehen und dann die Infrastruktur aufkaufen.
Also das ist auch das, was ich beobachte. Also gerade die großen Netzwerke haben das natürlich, also Visa, Master allen voran, haben das natürlich begriffen, diesen Trend und versuchen sozusagen ihre Stärken auch in dieser veränderten Welt eines Account-to-Account wird eben auszuspielen, sozusagen als Netzwerk der Netzwerke und dort Infrastruktur einfach zu liefern und sozusagen ja Lampen und Schaufeln daran eben zu verdienen. Ich glaube aber tatsächlich, und das ist auch so ein bisschen die Beobachtung in der Schweiz, es ist eben, wir haben jetzt sozusagen eine Möglichkeit aus Sicht von den Retailbanken, gerade auch in Europa, wir haben jetzt eine Chance, hier wieder eine stärkere Stellung zu bekommen und uns eben das Thema Payment nicht aus der Hand nehmen zu lassen. Das kann funktionieren. Und ich meine, natürlich ist das auch die Motivation gewesen hinter Twint, dass die Banken gesagt haben, also bevor wir jetzt sozusagen jetzt uns völlig abhängig machen von irgendwelchen internationalen Systemen, die vielleicht eben nicht die Bedürfnisse von kleinen Hofläden in der Schweiz und von den Gegebenheiten in der Schweiz im Fokus haben, weil dafür ist es eben viel zu klein, versuchen wir doch lieber etwas zu machen, was eben lokal funktioniert. Und da sind natürlich die Banken gut drin, dass sie sagen, okay, ich bin nah dran am Kunden, ich bin auch nah dran an den lokalen Unternehmen. Und eigentlich müsste es doch mir zusammen natürlich mit meinem Ökosystem oder mit dem Ökosystem Schweiz in unserem Fall, müsste es uns doch wesentlich besser gelingen, ein Payment-System auf die Beine zu stellen, als das durch eine, sagen wir mal, internationale Gleichmacherei möglich sein müsste. Und genau das ist eben auch eingetreten und tatsächlich unabhängig von den Netzwerken. Also wir nutzen keine Rails von Visa oder Mastercard. Das ist für den domestischen Markt eben nicht notwendig.
Aber du partnerst trotzdem mit denen, wenn es jetzt in Richtung international geht? Oder seid ihr wirklich ganz...
Also noch sind wir ja nicht international im größeren Stil unterwegs. Also natürlich gibt es ausländische E-Commerce-Merchants, die Twint integriert haben. Das läuft dann halt über die internationalen Acquirer oder Zahlungsanbieter, sagen wir mal so. Und im Moment kooperieren wir nicht mit den großen, also mit Visa oder Mastercard. Aber natürlich gibt es Ideen und Visionen, wie sowas theoretisch aussehen könnte. Also die sind dann natürlich schon auch interessiert daran, uns auf dem Laufenden zu halten, was man alles so machen könnte mit ihnen.
Und nimmst du ihnen heute schon Transaktionen weg oder ist alles, was ihr macht, eigentlich bargeldverdrängend?
Also wir verdrängen sicherlich Bargeldzahlungen in erster Linie, wahrscheinlich sogar nach wie vor. Aber ganz klar schränken wir sozusagen das Wachstum der Kreditkarte und letztlich auch der Debitkarte ein. Ja.
Ich habe mich gerade gefragt, das ist eine spannende Diskussion. Ich habe mich gerade gefragt, Jens, wenn du das erzählst. Ne, die Schweiz ist ja in wenn ich natürlich auch kantonal und so weiter, aber relativ kompaktes homogenes, relativ kleines Land und mit relativ starken Playern, inklusive euch oder den größeren Banken und so weiter und auch relativ freundlich gegenüber solchen Innovationen eingestellt. Auch eine sehr, sehr gute Infrastruktur, Mobilfunk funktioniert alles bestens. Ich habe jetzt ein bisschen überlegt, gerade als du es erzählt hast, ne, so die USA oder Deutschland sind ja doch eher föderaler aufgestellt und es sind wesentlich größere Länder. Deutschland zehnmal so groß, die USA noch ein bisschen größer. New York alleine hat fast 20 Millionen im Großraum Nutzer und Bruttosozialprodukt von Frankreich. Und natürlich dauert es da vielleicht auch mal ein bisschen länger, bis das durchgeht. Die Frage ist vielleicht so auch ein bisschen zwei Aspekte hier. Was ist der politische Wille und Zentralbank, Regierung, Regulierung und das Thema M&A, was ja gerade auch so angesprochen worden ist. Ne? Und wenn man sich anguckt, Revenue Pools im Bereich Payments, reden wir von ja, global 2,3, 2,4 Billionen Dollar. Selbst die ganz Großen, die Worldpays, die PayPals, die Ant Financials haben da einen Marktanteil nach Revenue von 1-2%. Da ist kein großer Player, da ist keiner mit 5% dabei. Also wir haben noch ganz viel M&A vor uns, ne? Ganz viel Skalierung vor uns. Dann dauert es halt noch ein bisschen, ne? Bis sich das konsolidiert und reingeht. Und selbst die großen Kreditkartennetzwerke, wenn ich jetzt wieder da reingehe in die Rechnung, auch die haben im Grunde eigentlich nur, die haben die USA, die haben UK, die haben Japan ein bisschen, die haben ein bisschen Australien, ja? Die haben 1-2% von Indien, aber das wird dann auch. Also im Grunde sind die großen Kreditkartennetzwerke, ja, die können global Zahlungen, aber die echten Kunden sind 5 bis 10 große Märkte. Mehr ist es nicht. Also mein Punkt ist so, so groß sind sie nicht. Da passieren riesen Innovationen und je nachdem, wie stark die Regulierung oder politischer Wille ist, wird es große Veränderungen geben. Und der letzte Aspekt ist, wir haben noch ganz viel M&A vor uns, wir haben noch ganz viel Konsolidierung vor uns. Also mich wundert es nicht, dass noch was passiert.
Lass mich da bei dem letzten Punkt gleich nochmal anknüpfen mit der ganzen M&A, Matthias. Weil was wir gesehen haben, ist sehr viel M&A in Hintergrundinfrastruktur. Terminals werden harmonisiert, Zahlverfahren harmonisiert, Acquirer und PSPs gehen zusammen etc. etc. Aber so ein bisschen die nach vorne dem Kunden Innovation anzubieten, da passiert relativ wenig. Im Gegenteil, da gibt es zwar viel M&A, aber die IT-Systeme werden einfach weiter getrennt, weitergeführt. Jetzt haben wir noch gar nicht über die großen Big Techs gesprochen, die ja denen dahinter die Hintergrundinfrastruktur vollkommen egal ist, sondern die nur vorne die Innovation treiben. Wie siehst du jetzt gerade aus der amerikanischen Sicht die weitere Innovation im Payment? Kommen die Big Techs da jetzt stärker rein oder war es das jetzt? Und wir sehen jetzt hier so kleine Lösungen wie Twint, die dann lokal plötzlich den Big Techs Marktanteil haben.
Also ich fange umgekehrt an. Ne? Also was ich auch in allen, ich habe in den USA gearbeitet und gewohnt und wohne da auch nach wie vor und genieße das, aber die Rollen waren immer global und ich habe viele Länder gesehen. Ich habe viel Geschäft in Thailand gemacht, Indonesien, Brasilien, Indien und so weiter und nicht nur in den USA oder in Europa. Und ich würde sagen, das Schöne ist für Länder wie der Schweiz, so alles, was irgendwie, wenn ich ein bisschen flapsig formuliere, die Big Techs sehen dich nur bis ungefähr Top 20, Top 25 auf der weltweiten GDP-Liste und Bevölkerungsliste. Insofern alles, was du macht weiter, ne? Und innoviert und hab Spaß und da wird ganz viel passieren. Und das ist auch genau richtig. Ich würde nicht auf den Big Tech warten. Ne? Keine freie Frage. Ne? Als Investor oder als Angel Investor oder als Startup, go for it. Ne? Also die sind so groß, die haben so viele Ablenkungen, die machen so viele andere Themen, ihr könnt eure Nische ruhig nutzen. Und die Nische ist oft ganz schön groß. Sie ist ein ganzes Land wie die Schweiz, ne? Ein sehr reiches Land. Der eine Teil der Antwort. Der andere Teil ist, ja, es gibt Big Techs. Ich denke zum Beispiel, dass man im Moment, was man von Meta, die fokussieren sehr, sehr stark auf Advertising und Machine Learning Themen, ein bisschen weniger Metaverse. Da ist wenig Appetit, was ich so sehe aus den Reports im Bereich Commerce und Payments drin. Das ist im Grunde jetzt ein sehr, sehr großer Merchant, der ganz viel Machine Learning und Advertising macht. Fragen Apple, fragen Google, sieht das anders aus, ne? Ich glaube, Google hat gelernt, dass sie keine eigene Bank sein wollen und keine eigene Dienstleister sein wollen, aber das, was im Bereich Wallet und Payments passiert, was im Bereich Digitalisierung passiert, ist schon heavy. Auch die Leute, die sie da einstellen und die Teams und die Größen und die Entwicklergrößen, die dahinter stehen bei Google, das ist schon heavy in dem Bereich. Ne? Aber da ist viel Bankeninfrastruktur dahinter, die abstrahieren und bringen eine geile Nutzererfahrung nach vorne. Ja, und du siehst auch eine App, die ein Twint baut oder eine App, die ein Google baut oder ein Apple baut, die sehen sehr, sehr viel schöner aus als ein Cell. Ne? Sehr funktioniert ganz gut, aber es ist ganz schön clumsy. Ne? Das ist nicht hübsch, ne, in dem Bereich. Und das sieht man auch. Das eine ist eine Bankeninnovation, das andere ist eine Big Tech Innovation. Da wird schon noch einiges passieren in dem Bereich. Ja? Und gerade auch, weil natürlich die großen Big Techs aus China und die Big Techs aus USA, die echten Big Techs, auch halt Digitalisierung auf dem Planeten vorantreiben, ne? Und Nutzung vorantreiben in dem Bereich. Und dann passiert in dem Fahrwasser von den Sachen ziemlich viel. Es ist ja auch letzter Punkt dazu. Google hat jetzt in Brasilien Google Pay hat jetzt in Brasilien gerade Pix eingebaut. Ja, 2024. Hat doch ein paar Jahre gedauert, bis die es eingebaut haben. Das hätte man auch schneller machen können. Zeigt aber auch, was du vorher alles für Raum hast, da andere Sachen zu machen, Innovation reinzubringen und schneller zu arbeiten.
Interessanterweise ist doch gerade Google Pay oder Google Wallet in Indien im UPI-Basis eben sehr erfolgreich gewesen.
Super erfolgreich.
Eins, glaube ich, ja. der Länder mit der höchsten Durchdringung von Google Pay und eben ohne, sind jetzt irgendwie eigene Rails oder sowas mitzubringen und sogar ohne daran tatsächlich am Payment selbst überhaupt Geld zu verdienen. Ja, also muss man sich auch mal immer wieder vor Augen führen.
Ja, aber das ist nicht garantiert. Ne? Indien ist ein super Beispiel, absolut. Da hat Google Tez, wie es damals hieß, und umbenannt worden in Google Pay, ganz, ganz gewaltigen Sprung gemacht. WhatsApp, glaube ich, geht es inzwischen ganz okay, aber das ist ein Bruchteil der Größe. Ne? Und WhatsApp ist viel größer in Indien. Ne? Das sind hunderte Millionen Nutzer, die da rumschwimmen. Ich weiß nicht, was die offiziellen veröffentlichten Zahlen sind. Oder auch in Brasilien. Das ist kein Garant. Das ist genauso wie, ich würde sagen, aus der Erfahrung, die wir bei PayPal hatten. Na ja, wir haben es bei eBay schön integriert, aber wir haben um jeden Händler einzeln gekämpft. Und wenn wir nicht auf eBay gegangen wären, Merchant Services, und da akquiriert hätten und da gemacht hätten, und Jens, wenn du nicht deine Partnerschaften angeschleppt hättest und Jörg und viele andere, dann wäre die Relevanz für den Konsumenten nie da gewesen. Ne? Und das war ganz schön viel Handarbeit. Und so ist es auch bei den Big Techs und so. Google hat mit Google Tez in Indien, mit Diana Layfield heißt die Managerin, das gemacht hat, ganz viel richtig gemacht, total ins Ökosystem investiert, ganz viel Händlerakzeptanz gemacht, mit dem Ökosystem, mit der Regulierung, mit NPCI super gut gearbeitet. Das ist eine riesen Erfolgsstory. Aber da liegen auch Jahre der Arbeit dahinter. Ja, und größere Entwicklerteams in Indien gehabt und so weiter. Die haben ganz viel gebaut vor Ort, ne, und so. Und insofern, ich glaube, man muss da immer schon unterscheiden zwischen, ja, da ist eine riesen Plattform da, aber aus der Plattform einen erfolgreichen Business Case, gerade im Bereich Payments zu machen, ist super viel Arbeit. Ja? Und da gibt es keine Silver Bullet. Also da bin ich mir sehr sicher, habe ich jetzt weltweit in allen Fällen gesehen, die ich kenne.
Jetzt sind wir so ein bisschen auf die Big Techs gekommen, weil wir halt auch, glaube ich, weiterhin so nach den Innovationen auch geguckt haben und über das Thema, ist Payment gelöst, auch zu Innovationen gekommen sind. Lass uns mal so ein bisschen zurück zu dieser Frage kommen, was uns denn noch so erwartet. Und vielleicht, Jens, kannst du mal so ein bisschen auch erzählen, was wir von Twint auch noch erwarten können. Also wie geht bei euch...
Wann kommt ihr denn nach Deutschland? Wann macht ihr denn in Deutschland?
Ja, das ist ja sozusagen auch wieder nur Exit.
Ich war gerade in Deutschland.
Danke dafür. Was kommt da? Also geht es jetzt in Richtung, keine Ahnung, Twint, B2B oder geht es in... Also weißt du, was ist the next step, Feature, was bei euch auf der Agenda steht?
Also ich...
Was auch nochmal ein Schub
bringt. So wie wir da immer mit drauf gucken, wir sehen eigentlich so ein bisschen so die Quintessenz von dem, was wir auch heute gesagt haben. Also grundsätzlich ist das Thema Payment ja auch in der Schweiz gelöst. Niemand nutzt jetzt Twint, weil er vorher nicht bezahlen konnte oder nicht bezahlt werden konnte, ja? Sondern weil es entweder bequemer oder vielleicht auch einfach nur ein bisschen cooler oder vertrauenswürdiger ist oder weil es eben Zusatzfunktionen bietet, die ich mit anderen Zahlungen nicht hätte. Wenn ich überlege, dass die meisten Menschen ja immer noch mit einer Karte bezahlen, die Karte ist ja erstmal nur ein totes Stück Plastik, die kann ja nichts. Wenn ich mit einer App bezahle oder mit einem digitalen Device bezahle, dann habe ich ja einen Dialogkanal, über den ich Informationen hin und her schieben kann, wo ich zusätzliche Funktionen einbauen kann. Und das ist so ein bisschen auch die Vision, das ist auch das, wo wir sehen, wo wir eben besonders erfolgreich sind mit Twint, ist, wenn wir eben Funktionalität in diese App hineinholen. Also ich kann aus der App heraus, kann ich natürlich erstmal bezahlen oder Bezahlung freigeben, aber ich kann auch direkt solche Purchase Journeys anstoßen. Ich kann also sagen, okay, ich sehe jetzt hier irgendwelche Super Deals, wo ich irgendwelche Discounts bekomme, ich habe Coupons, ich habe Cashback. Ich kann Funktionalitäten, ganze Journeys in die App reinholen, wie das Parkieren, was ich aus der Twint-App heraus initiiere, dort eben meine Zeit einstelle, wie lange ich parken möchte.
Ist ja auch so eine Payment-Super-App.
Genau. Ich möchte sozusagen diese Dialogfähigkeit möchte ich ausnutzen, indem ich eben sozusagen vor- und nachgelagerte Funktionalität integriere in einen Prozess. Und dieser Bereich ist, glaube ich, deswegen so spannend, weil ich es eben schaffe, mit einer so stark hochfrequentierten App, wie wir das sonst eigentlich ja nur aus dem, ja, Matthias hat es gesagt, WhatsApp und vergleichbaren Apps kennen, schaffe ich es eben eine Relevanz im Alltag der Menschen herzustellen, die wir mit kaum einer anderen App erreichen können. Und das birgt natürlich eine sehr, sehr viel Potenzial, also sprich die Verschmelzung letztlich von, wenn man so will, kommerziellen Services mit Payment und das Ganze sozusagen in einem Plattform-Ökosystem für offen für alle Händler und Merchants und Partner anzubieten.
Ich glaube, da ist noch viel Musik drin, auch etwas konservativeren Ländern wie den Deutschen, einfach Convenience, Sicherheit, Transparenz und so weiter beizubringen. War ja ein bisschen, was PayPal damals auch gemacht hat, ne? Das sachliche Argument, das rationale Argument war Sicherheit und Transparenz. Das, was wirklich funktioniert hat, wenn du die Leute dann nicht mit dem Mikrofon befragt hast, sondern beobachtest, war Convenience. Geht schneller, ist bequemer. Ne? Also auch der Deutsche mag es am Schluss doch ein bisschen bequemer haben.
Wobei, ja. Matthias, wenn ich mal ganz ehrlich bin, das, was ihr gemacht habt, ihr alle drei, die ihr ja auch in den ersten Tagen oder auch ein bisschen später bei PayPal dabei wart, das war super. Und das war auch echt eine Innovation. Was PayPal aber jetzt in den letzten, würde man sagen, 5 bis 8 Jahren gemacht hat, ist ja relativer Stillstand. Ne? Also gerade das, also was Jens ja gerade beschrieben
nicht
hat.
Nicht schön anzusehen, ja.
Nein, nicht leider.
Ich glaube, die neue Führungsmannschaft, ich war gerade mit Frank essen und so in New York vor ein paar Tagen, ich glaube, die haben ganz viele tolle Pläne. Da passiert jetzt wieder was, ne? Hoffe ich.
Der letzte Capital Markets Day war ziemlich lächerlich, ne? Also da war viel angekündigt und dann kam nichts.
Der war nicht,
ne?
Gut. Nein, der war überhaupt nicht gut.
Ja. Gut, aber an Plänen hat es ja eigentlich noch nicht
gemacht.
Ich
hoffe, dass das Team viel
also
macht.
Ich meine, du hast das Beispiel gebracht, also das Thema irgendwie Post und QR-Code. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie wir da saßen damals mit Holger und die ersten QR-Codes irgendwo platziert haben. Ja. Also wie gesagt, es mangelt ja nicht an Ideen. Am Ende kommen wir immer wieder drauf, es ist die Execution und die Frage ist immer, wie ist ein Unternehmen aufgestellt, um eben so eine Execution total machen zu können. Total. Und die Execution total ist eben lokal im Zweifel. Und natürlich, wenn ich da nicht nah dran bin oder nicht sozusagen die lokale 1000%. Power habe, um die Sachen auch durchzusetzen, im Ökosystem mit den Partnern, mit den Unternehmen, die schon vor Ort sind, dann ist das sehr, sehr schwierig. Also wir werden jetzt niemals als Twint, wir sind ja eine kleine Company, wir haben gerade mal knapp 200 Leute, und dafür so einen enormen Impact zu machen, das geht natürlich nur deswegen, weil wir mit ganz vielen Partnern zusammenarbeiten, die sozusagen mit uns gemeinsam dieses Twint nach vorne bringen.
Aber sind die wichtigsten Partner, Jens, wenn ich einmal kurz einhaken darf, sind die wichtigsten Partner für dich die Banken? Machen die ihre Adressbücher auf und gehen zu ihren Merchants?
Es gibt immer nicht den einen Partner. Also die Banken haben vor allen Dingen erstmal die Rolle, natürlich erstmal der vertrauenswürdige Partner für die Finanzen der Konsumenten zu sein. Das sind sozusagen klassisch die Issuer. Die Händler sind natürlich tendenziell erstmal auf der Seite der Acquirer. Jetzt haben wir einen sehr großen, starken Acquirer hier in der Schweiz mit Worldline. Und das ist natürlich der große Hebel auch gewesen, auch für uns, um auf der Merchant-Seite nach vorne zu kommen. Aber am Ende sitzt man ja dann doch alle gemeinsam am Tisch oder vielleicht auch mal beim Bier, spricht über die Zukunft und die Innovation, wie es denn weitergehen soll. Und dann finden sich dann eben die Technologiepartner und die Merchants und die Banken und die Acquirer zusammen und das Scheme.
Wir haben jetzt 50 Minuten schon jetzt über Infrastrukturen, Kunden und Big Techs etc. gesprochen. Ich würde gerne nochmal einen allerletzten Spin nochmal reinbringen. Ich habe den Eingang gebracht nach dem Motto, aus Endkundensicht ist Payment ja ein Stück weit gelöst. Immer noch da, ist teilweise immer noch cumbersome, aber zumindest ist Massenmarkt da, es ist einigermaßen convenient. Wie seht ihr das denn, und wir haben es ganz kurz auch angesprochen, B2B, wie sieht es denn auf der Händlerseite aus? Weil als Händler, ich habe zwar mehrere Payment-Dienstleister, aber da habe ich keinen, der global ist. Ich habe 100.000 verschiedene Zahlmethoden, die verschiedene APIs haben. Ist da Payment gelöst von der Kostenseite, von der Akzeptanzseite, von der Processing-Seite?
Null. Das ist falsch. Du hast quasi schon selber beantwortet, Jochen. Ne? Wenn du mit den Händlern sprichst, die sind ja so. Also deswegen gibt es ja sogar immer wieder Initiativen auf Händlerseite, eigene Payment-Systeme hochzuziehen. Die sind so unzufrieden und so verzweifelt, dass sie sogar anfangen, kleine eigene Schemes manchmal zu basteln. Ne? Und da ist eine Riesen-Opportunity da und da ist ein Riesenbedarf da. Ich habe heute Morgen gelesen, hier in Frankreich haben sie irgendeine schöne Finanzierung für Lago hingekriegt. Die machen Open-Source-Billing-Software, was ich sehr genial finde. Und deren Argument ist halt, ja, sie verkaufen Premium-Service auf Open-Source, aber sie müssen es auch Open-Source machen und speziell Billing, weil die Use-Cases so komplex sind, dass eben one size fits all nicht funktioniert. Ne? Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie eben für Firmen aller Größenordnungen du mit einer Open-Source-Billing-Lösung reingehen musst, um überhaupt diese Use-Cases abzubilden. Ne? Und wo noch ganz viel ungelöst ist. Oder Terminal-Infrastrukturen in Arztpraxen, ne? Oder ähnliche Sachen. Da geht was André vorher gesagt hat, ne? Buchhaltung als CFO in der Zahnarztpraxis. Ne? Ich bin mit einer Augenärztin in New York befreundet, wo ich immer wieder Fälle mitkriege. Das ist ganz lustig, was da so alles passiert und was die machen muss mit ein paar Millionen Umsatz. JP Morgan ruft sie nicht an, Terminals funktionieren nicht, Sachen verschwinden, Checks werden nicht eingelöst und so weiter.
Also Terminal habe ich das Glück, dass ich da immer zwischendurch immer den Mark Alexander Christ anrufen kann, ja, wenn es irgendwie nicht funktioniert.
Ja, genau.
Dann funktioniert es wieder.
Genau. Ich rufe einen Senior bei JP Morgan an. Ich sage jetzt nicht wen. Ich bin da auch eins unter dem Vorstand bei den Fällen. Also den Fall haben wir gelöst gekriegt.
Wir haben nicht das Problem.
Genau.
Ich habe mein Open Banking Problem auch gelöst.
Ich bin mir auch sicher, Jens kann sehr schnell helfen in der Schweiz. Das ist eine WhatsApp weg oder eine SMS. Aber das ist nicht, das zeigt eben genau, das ist ein Problem. Also wenn es bei uns auf dem Tisch landet für eine Vorstandseskalation, dann ist es eben ein Problem. Und das ist dann ein Freund von uns oder eine Freundin, die glücklich ist. Aber der Rest hat ein Riesenproblem. Also da gibt es noch viel zu machen. Frag zu Akzeptanzgeldern. Du hast den Battle mit Amazon, mit den Card Networks immer wieder gesehen. Da gibt es ja ein paar Sachen, die mal im UK sich jetzt mit denen angelegt haben. Wann war das? Vor 2 Jahren oder so. Hör dich auf den Merchant Risk Council und ähnlichen Sachen, MPEs und so weiter um. Wenn du mit den Großen sprichst, da ist noch ganz viel Musik dran. Also die sind da noch nicht zufrieden mit den Angeboten. Ich würde selber sagen, wir sprechen hier für große deutsche Banken. Ich finde, wenn ich jetzt mal umgekehrt was Positives sagen würde, ich finde es schon schön, wie sich eine deutsche Bank infrastrukturmäßig und merchantseitig anders aufgestellt hat die letzten Jahre. Da ist schon viel passiert. Da muss halt auch noch mehr passieren, aber das geht schon alles in die richtige Richtung. Und ich glaube, das wünscht man sich als Merchant.
Ja, ich sehe das ähnlich. Also natürlich, es gibt immer zwei Themen, die Merchants sozusagen primär auf dem Schirm haben. Das eine ist im angesprochene Reduktion der Fehleranfälligkeit. Das ist natürlich bei komplexen Payment-Systemen systemimmanent ein Problem. Ja, und wahrscheinlich wird sich das nie hundertprozentig lösen lassen. Ein anderes Thema sind natürlich Kosten. Ja, also Payment irgendwie toll zu machen, das irgendwie 3, 4, 5% kostet, da würde mir auch einiges einfallen. Aber das ist jetzt auch nicht unbedingt im Sinne der Händler, die sagen, okay, ich habe sowieso schon kleine Margen und Payment sollte eigentlich eher günstig sein. Andersrum gesehen haben auch sehr viele und gerade die mittleren und kleineren Händler haben eben das Problem, dass sie sehen, wie die großen Händler mit ihren Loyalty-Systemen und ihren digitalen Innovationen sozusagen immer mehr Abstand gewinnen und da nicht mehr herkommen. Und ich glaube, dass gerade die Payment-Anbieter hier sehr gut aushelfen können. Denn solche Themen wie Loyalty, Identifikation von Kunden, Individualisierung des Kauferlebnisses und Payment gehören eben zusammen. Und die Payment-Anbieter sind hier sehr gut aufgestellt, um hier einen großen Wertbeitrag leisten zu können. Und dann reden wir natürlich über auch eine völlig andere Margenbereitschaft auch seitens der Händler, die ja sehr viel Geld für Marketing und Demand Generation Loyalty ausgeben und hier eben auch auf eine ganz andere Art und Weise mit den Payment-Dienstleistern zusammenarbeiten könnten.
André, jetzt haben wir hier eine Stunde gesprochen mit zwei Experten. Wir haben eine Dreiviertelstunde, glaube ich, gesprochen, inklusive paar Wortmeldungen auf der PEX. Was ist denn jetzt, nachdem wir so intensiv und auch bei LinkedIn große Diskussionen, inklusive Teilblogbeiträge von einzelnen unserer Hörer, was ist denn dein Summary? Ist Payment gelöst? Ja oder nein?
Wir brauchen viele Worte, um zu beschreiben, dass es noch nicht gelöst ist.
Das heißt, noch sehr viel Zeit, weitere Fintechs zu gründen, weitere Probleme zu lösen, etc.
Genau, nicht langweilig. Also ich glaube, in einem Nutshell kann man, glaube ich, etwas sagen, was wir jetzt auch alle schon ein paar Mal wiederholt haben. So diese easy passes, so dieses ganz, das Ding, was so jedem ins Auge springt, da wird es, glaube ich, irgendwie wenige Dinge von geben, sondern es geht um Execution, das hat Jens ein paar Mal gesagt, sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Es geht super viel um das lokale Bedürfnis zu entdecken und dafür halt das richtige Produkt. Oder kannst du möglicherweise dann Blaupausen aus anderen Ländern nehmen und sie da drauf werfen und dann auch wieder Execution machen. Das ist, glaube ich, das eine, was so eher so Retail-lastiger ist. Und das zweite in der Infrastruktur beziehungsweise in den eher komplexeren Fällen, da wird noch ganz viel passieren. Da bist du aber halt, da musst du halt echt Experte sein. Ich glaube, dass du jetzt nicht mehr ins Payment reingehen kannst, einfach so als irgendwer, der von dem Thema Payment gar keine Ahnung hat, da wirst du, glaube ich, wenige White Spots finden, sondern du musst dir, glaube ich, jetzt eher Themen suchen, wo echte Pain Points sind, aber die sind halt eher ein bisschen vergraben. Und das ist aber, glaube ich, generell ja etwas, was wir im Fintech jetzt schon seit einiger Zeit sehen, dass es nicht mehr diese ganz, ganz leichten Dinge sind, die jedem ins Auge springen, die sind wahrscheinlich weitestgehend gelöst, sondern jetzt wird es kompliziert. Jetzt wird es ein bisschen komplexer. Du brauchst auch dafür andere Geldgeber. Matthias, das wirst du ja in deiner Rolle, die du jetzt hast, auch sehen. Du brauchst möglicherweise auch immer noch ein anderes Buzzword immer mit längerem Atem versehen. Ich glaube, Jens, das habt ihr auch gemerkt. Ihr habt ja bei Twint auch nicht sofort im ersten Schuss den vollen Erfolg gehabt, sondern braucht es halt irgendwie auch den langen Atem und möglicherweise auch dich und ein paar andere, die da nochmal einen anderen Spin reingebracht haben, als es am Anfang war. Und ich glaube, das werden wir wahrscheinlich ein paar Mal sehen. Und ich glaube, Matthias, was ich noch gar nicht so richtig auf der Agenda hatte, und das finde ich super spannend, wenn ich noch darüber nachdenke, dann ist das, was du sagtest mit M&A, also dass halt momentan die ganzen großen Payment-Player alle halt irgendwie mikro-klein sind im Vergleich zu dem, was eigentlich diese Welt oder diese Payment, diese Infrastruktur, ja, diese Payment-Welt ausmacht. Und da wird es, glaube ich, spannend sein, wer halt derjenige ist, der das ganze Thema treibt. Also wer ist momentan derjenige, der am meisten Kohle auch für solche Steps hat? Ne? Und das wird, glaube ich, eine spannende Frage. Und das sind natürlich die, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen, die heute sehr, sehr mächtig sind, Visa und Master, glaube ich, ganz gut positioniert, weil sie auch schon ganz gute Akquisitionen gemacht haben und werden es, glaube ich, auch nicht aufhören. Aber möglicherweise kommen dann nochmal andere daher, die halt auch in diese Richtung gehen. Und vielleicht kommen die dann doch, dann warum haben wir bisher wenig gesprochen, dann doch auch noch ein bisschen mehr aus Asien, wo du ja einfach schon heute auch neue große Player hast, die entstanden sind und die bisher relativ wenig direkt M&A gemacht haben in Europa oder in den USA, sondern sich maximal halt über VC, keine Ahnung, eine Tencent, die halt in der N26 investiert hat und woanders rein investiert hat, die möglicherweise darüber dann irgendwann mal reinkommen. So nochmal weit ausgeholt, aber auch lange Antwort, Jochen, auf deine Frage. Ich glaube, es ist komplex, wie Payment schon immer war, aber ich glaube, es wird nicht leichter.
Naja, manche durften auch nicht. Ne? Vergiss nicht, dass ein Ant Financial schon versucht hat, große Akquisen in den USA zu machen. Ne? Für Remittances zum Beispiel wurden geblockt und umgekehrt. Ne? Würden wir einem Ant Financial erlauben, ein Adyen zu kaufen?
I don't know. Und Matthias, und ich glaube, das ist nochmal ein anderes Thema, wo wir fast einen eigenen Podcast zu machen können. Das Payment natürlich, weil Payment auch so horizontal ist und wie Jens es vorhin auch gesagt hat, sehr oft Trigger von Prozessen ist, ist es ja fast eine geopolitische Waffe, um es mal ganz klar zu sagen.
Da kam ich mit meinem politischen Punkt vorher. Ja, natürlich total. Ist es und Europa muss das verstehen, ohne es zu blockieren.
Da sind wir, glaube ich, auch wieder in diesem Circle, den ich vorhin sagte, kommen die Banken zurück und weil du halt dann auch da wieder sozusagen lokaler bist und möglicherweise das auch als geopolitisches Thema sehen kannst, ne? Also das, was die Banken da zur Verfügung
und
gestellt
haben. Und vergiss einen Aspekt, nicht andere, nur um das rein zu teasen für irgendeinen Folge-Podcast hoffentlich. Guck dir die Private-Equity-Themen an. Ne? Guck dir an, wie Nexus gebaut worden ist. Guck dir an, wo die großen Private-Equity-Töpfe sitzen und was die für eine Rolle spielen. Das sind die Payment-Firmen, die untereinander konsolidieren, aber das sind auch die großen PEs. Und ich packe mal im Zweifel auch Venture Capital als Subform mit drunter. Na, da passiert auch ganz, ganz viel und die haben eigene Fintech-Praxises, gucken sich das an. Ich habe mit großen New Yorker Fonds gesprochen, die 60, 70 Milliarden Dollar oder Euro schwere Akquisitionen einfach mal so durchdenken. Na, das ist sehr, sehr krass, was da an Firepower vorhanden ist. Muss nicht heißen, dass es richtig ist, muss nicht heißen, dass es passiert. Da gibt es ganz viele Fragezeichen, aber ich würde den Teil PI nicht unterschätzen und ich würde den Bereich Konsolidierung M&A, da kann man es mal angucken.
Wenn ich Matthias so zuhöre, muss ich ja vielleicht doch mal wieder in Payment-Aktien einsteigen, oder?
Die eine oder andere ist ganz wieder runtergekommen, die kann man dann kaufen.
Das ist nur Advice, das ist nur Investment Advice.
Ja, also wir stellen fest, Payment ist noch lange nicht gelöst. Da war ich vielleicht damals im Ursprungspodcast, als André diese Frage gestellt hat, so vielleicht ein bisschen zu vorschnell, dem ich gesagt hatte, im Großen und Ganzen ja. Aus Endkundensicht sind die größten Painpoints gelöst, aber wenn wir jetzt hier tiefer reingehen, dann eher nein. Auf der Händlerseite gibt's eine riesen Opportunity und mal gucken, wer das alles treibt. Wir haben jetzt eine Stunde drüber gesprochen und wir könnten wahrscheinlich noch mal eine Stunde weiterreden, aber angesichts der Tatsache, dass wir eigentlich mehr uns darauf fokussieren,
Jochen, eine Stunde ungefähr zu sprechen. Jochen, du hast aber gesagt, wir sollen uns fühlen wie bei einem Bier und das hört ja eigentlich auch nach einer Stunde nicht auf. Also ich bin
exakt, genau. Das wollte ich gerade sagen, das schreit nach
Ich hätte gerne auch mein Bier noch irgendwann, André. Das war ja der Ursprungsstil, warum wir jetzt nicht überhaupt rein sind.
Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja.
Das wäre schön. Vielen, vielen Dank euch. Also wie gesagt, es schreit nach einem Folge-Podcast, dass wir in das ein oder andere Thema vielleicht noch tiefer reingehen und uns darauf fokussieren. Vielen Dank für die ganzen Insights.
Ich hoffe, einen Satz sagen. Und die nächste Runde machen wir dann nicht aufgezeichnet, da werden dann andere Sachen besprochen.
Exakt, das ist auch gut. Ich hoffe, unsere Zuhörer konnten uns auch die ganze Zeit folgen bei dem Thema und fanden es genauso spannend wie wir selbst. Aber wir sind natürlich alle Payment-Nerds, von daher kann man sich auch selbst dran berauschen, auch ohne Bier. Und ja, insofern vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Schreit nach Follow-up und
ganz herzlichen Dank.
Danke euch.
Ganz lieben Grüße aus der Schweiz.
Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Jens, Grüße in die Schweiz. Ja, ne?
Bis bald.
Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.